weisen Meister. To go!
Goldschätze, Urinproben und Tod durch Durchfall. Darum soll es heute bei unserer Folge gehen. Aber zuerst, wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 7 Weise Meister to Go. Wir, das sind
Vanessa,
Melina,
Adeline
und ich, Alex. Wir sind alle TeilnehmerInnen von Herr Geberts und Herr Kunkels Seminar und außerdem alle Expertinnen, was diesen 5. Erzähltag angeht. Wir erzählen euch heute ein bisschen mehr zum 5. Erzähltag der Rahmenerzählung der 7 Weisen Meister, an welchem die Exempel Virgilius und Medicus erzählt werden. Heute ist der 5. Erzähltag der Rahmenhandlung dran. Da wir heute 4 Leute sind, die sich hier zusammen quetschen dürfen, haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Es werden nämlich jeweils 2 Personen zu einem Exempel ein bisschen näher erzählen. Und kurz vorneweg, wir beziehen uns, wie auch unsere Vorgängerinnen auch, bei Text und Inhalt auf die Kohlmacher-Fassung der 7 Weisen Meister und die Sekundärliteratur, die wir heute verwendet haben, die findet ihr ganz in Ruhe und aller Ausführlichkeit in den Shownotes. Der Inhalt der Folge steht unter dem Stern des Tempos, denn bei unseren vorbereitenden Gesprächen haben wir festgestellt, dass der Druck steigt. Die Kaiserin und der 5. Meister geben ihr Bestes, um den Kaiser für sich zu gewinnen. Und wie genau das aussieht, das erzählen wir euch heute gerne. Aber hiermit zuerst mal zu Melina und Vanessa, die euch ein bisschen mehr erzählen, zum Exempel Virgilius und der dazugehörigen Rahmenerzählung.
Bevor wir mit der Virgilius-Geschichte starten, dachten wir, es würde wahrscheinlich Sinn machen, wenn wir nochmal ganz kurz euch in Erinnerung rufen, was denn gerade so Stand der Dinge ist.
Ja, also die Situation ist folgende. Der Sohn des Kaisers ist gefangen, weil die Kaiserin ihn eben einer Vergewaltigung beschuldigt hat. Und der Kaiser, der glaubt es ihr zunächst auch. Und die Meister, bei denen der Sohn 7 Jahre lang belehrt wurde, die treten ein und zögern den Tod Tag um Tag hinaus, indem sie überzeugende Geschichten liefern. Aber diese Geschichten können auch nur stattfinden, weil die Kaiserin auch immer wieder mit einer Gegenrede überzeugt. Und auch hier, in der jetzigen Rahmenhandlung, finden wir wieder die Situation, dass ein Meister mit einer Geschichte eben wieder überzeugt hat, und der Sohn wieder vom Pranger geholt wurde. Das gefällt der Kaiserin natürlich gar nicht. Und nun wird es spannend, wie unsere Serie weitergeht, ob neue Elemente hinzukommen oder ob es ganz beim Alten bleibt.
Also was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass die Rahmenerzählung sowohl die alten, bekannten Elemente enthält, aber auch neue Dinge hinzukommen. Und eben dadurch, dass die Rahmenerzählung weitergeführt wird, steigt auch die Spannung. Neu in der Rahmenerzählung ist zum Beispiel, dass die Kaiserin nun nicht mehr einfach nur so dem Kaiser droht, sondern nun auch damit droht, dass sie ihn verlassen möchte und zum Vater aufbrechen will. Sie sitzt quasi schon auf gepackten Koffern, weil der Kaiser sein Versprechen nicht gehalten hat, den Sohn zu töten.
Aber irgendwie wird dadurch auch voll Spannung aufgebaut, eben dadurch, dass die Kaiserin jetzt nicht nur rumjammert, sondern sie möchte jetzt ja wirklich losziehen. Die möchte jetzt aufbrechen, nämlich zum Vater, wo sie in Ehre behandelt wird, wie sie dem Kaiser erzählt. Und der Kaiser erfährt es auch gar nicht durch sie selbst, sondern die Kaiserin erzählt es paar Rittern und Bediensteten und sie tragen das dann an den Kaiser heran. Und das dadurch, dass es dann auf diese Weise erfährt, konfrontiert er die Kaiserin damit und versucht sie auch davon abzuhalten.
Die Kaiserin nutzt das quasi aus und wirft ihm vor, dass er so gierig nach den Geschichten ist und vergleicht ihn dann auch mit dem Kaiser Octavianus, der so gierig nach Gold ist, obwohl ja eigentlich die Kaiserin seine Gier auch ausnutzt, da sie ihm ja immer ihre Geschichten erzählen möchte.
Aber eigentlich ist es ja auch voll Doppelmoral, was sie ihm da vorwirft, weil sie sagt ja, du bist so gierig nach den Geschichten der Meistern, aber eigentlich ist der Kaiser in dem Sinne auch gierig nach den Geschichten auch von der Kaiserin. Sie teasert ja ihre Geschichte an mit dem Kaiser Octaviano, ja, der ist gierig nach Gold und dem ist was ganz Schlimmes passiert. Und damit lockt sie ihn ja auch. Und der Kaiser, der möchte sie die Geschichte ja dann auch hören. Und dadurch, dass sie das dann erst verweigert und sagt so, nee, ich breche zu meinem Vater auf und ja, dann, die lockt ihn einfach total damit und deshalb finde ich es auch ein bisschen seltsam, dass sie ihm das vorwirft, aber gleichzeitig das ausnutzt.
Da können wir vielleicht nachher bei unserer Deutung auch nochmal drauf zurückkommen, was das denn da mit der Kaiserin auf sich hat und wieso das eben so paradox eigentlich ist, weil sie ihm die Gier vorwirft, gleichzeitig die Gier aber auch ausnutzt. Jetzt kommen wir mal zur Binnenerzählung, also zu der Geschichte, die die Kaiserin erzählt. Grob geht es um den Kaiser Octaviano, der eben so gierig nach Gold war und im Endeffekt durch seine Gier irgendwie alles zerstört.
Letztendlich beginnt alles damit, dass der Meister Virgilius einen Turm erbaut. Und dieser Turm, der soll das römische Land vor den Feinden schützen. Der Turm ist ein bisschen dubios aufgebaut, also man findet da jegliche Bilder von Ländern auf diesem Turm und an jedem Bild ist auch so ein Glöckchen angebracht. Und wenn ein Land sich dazu entscheidet, das römische Land anzugreifen, dann läutet eine Glocke. Und dadurch sind die Bürger geschützt vor Angriffen und können sich dann auch rüsten und dann gegen das jeweilige Land eben vorgehen.
Jetzt ist es so, dass drei Ritter zum Kaiser kommen und ihm helfen wollen, drei Schätze zu finden. Die Aufgabe des Kaisers ist hierbei, dass er den Rittern zu drei Träumen verhilft und in jeder Nacht ein anderer Ritter den Schatz dann in seinem Traum quasi findet und am nächsten Morgen die Ritter sich dann eben aufmachen, um den Schatz auch im echten Leben zu finden. Das klappt auch alles soweit, bis in der dritten Nacht der Traum dann besagt, dass der Schatz unter dem Turm versteckt ist. Die Ritter versprechen dem Kaiser, dass der Turm nicht einbrechen wird, dass das alles klappt wie die Nächte davor schon. Und der Kaiser vertraut denen dann auch, weil er eben so unbedingt das Gold haben möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Turm bricht ein und die Kaiserin vergleicht an dieser Stelle die Gier des Kaisers aus der Binnenerzählung mit der Gier von unserem Kaiser, setzt also die Gier nach Gold mit seiner Gier nach ihren Geschichten gleich.
Aus der Geschichte einer Rahmenerzählung fragt die Kaiserin nun auch ihren Mann, ob er es auch verstanden hätte. Hier finden wir auch ein serielles Element, weil das kommt auch immer und immer wieder vor, dass die Kaiserin fragt so, ja, Kaiser, hast du es verstanden? Und auch wenn er ja sagt und es scheinbar verstanden hat, erklärt sie es eh nochmal. Von daher deutet sie auch zu unserem Überraschen die Geschichte ganz anders, zumindest wie wir das beim ersten Lesen jetzt mitbekommen hätten. Und zwar vergleicht sie die Kaiserin vor der Geschichte eigentlich auch mit dem Kaiser aus der Binnengeschichte, aber dann in ihrer Deutung vergleicht sie den Kaiser mit dem Turm aus der Geschichte. Und weil er eben diese schützende Funktion hat, weil er eben sein Land beschützt und deshalb ist der Kaiser auch der Turm. Und die Kaiserin meint, dass der Sohn mit den Meistern eins geworden ist und nun möchten die beide quasi als eine Instanz mit ihren Geschichten oder ihren Träumen, wie in der Geschichte, eben betrügen und dann eben den Kaiser, wie den Turm aus der Geschichte, eben auch zu Fall bringen.
Man könnte also sagen, dass die Rollenverteilung recht klar ist, weil man ja normalerweise einfach davon ausgehen würde, der Kaiser ist eben der Kaiser und so weiter. Wenn man jetzt aber der Kaiserin und ihrer eigenen Deutung glauben möchte, ist es doch nicht mehr so eine klare Rollenverteilung. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wenn die Rollenverteilung so klar ist, wo ist denn überhaupt die Kaiserin? Sie lässt sich nämlich aus ihrer Binnenerzählung komplett raus, um vermutlich von sich selber abzulenken.
Dass die Kaiserin den Kaiser mit dem Zauberturm gleichsetzt, das finden wir auch in der Historia. Da wechselt die Kaiserin nämlich schon auch in Arbor und auch in Arper, den anderen Geschichten, den Bezug. Also sie vergleicht den Kaiser jetzt nicht mehr, wie vor der Erzählung angekündigt, mit dem Kaiser der Binnenerzählung, sondern eben mit dem Turm. Und dann könnte man auch annehmen, dass der Sohn des Kaisers und die sieben weißen Meister nicht nur Feinde des Kaisers sind, sondern des ganzen Reiches und Volkes, weil die Ritter, also die Meister in der Geschichte sind, die greifen ja den Turm an und fällen ihn. Und das ganze Land, das ganze römische Land, hasst ja dann den Kaiser oder verurteilt ihn moralisch, weil er den Turm mehr oder weniger zu Fall gebracht hat.
Eben nur, um an das Gold zu kommen. Wo wir dann auch wieder auf die Gier zu sprechen kommen könnten. Wir als Leser deuten die Geschichte aber ein bisschen anders als die Kaiserin. In unserer Wahrnehmung würde es nämlich Sinn machen, den Sohn mit dem Turm gleichzusetzen, da ja die Kaiserin möchte, dass der Sohn getötet wird, was man eben mit der Fällung des Turms gleichsetzen könnte. Hierbei wäre dann die Kaiserin gleichzusetzen mit den Feinden, weil die Feinde wollen den Turm stürzen und die Kaiserin, die möchte den Sohn töten, beziehungsweise töten lassen.
Ja, und der Kaiser aus der Rahmenerzählung wäre dementsprechend dann auch der Kaiser in der Geschichte. Und die Meister wären eben auch der Meister Virgilius in der Geschichte. Er hat ja den Turm hervorgebracht. Und man kann das schon in Analogie zur Rahmenerzählung sehen, weil die Meister, die haben den Sohn ja 7 Jahre lang belehrt und quasi auch einen Teil zu seiner Entwicklung oder einen großen Teil zu seiner Entwicklung beigetragen. Und deshalb könnte man auch die Meister aus der Rahmenerzählung auch mit dem Meister in der Binnenerzählung gleichsetzen. Also sieht man, dass die Deutung der Kaiserin ein bisschen anders ist als unsere, wie wir die verstanden hätten. Und vor allem, die Kaiserin hat sich auch nicht selbst mit einbegriffen. Und einige wichtige Figuren sind auch in einer ganz anderen Belegung. Und man fragt sich schon, woher kommt das so? Warum ist der Sohn auch gar nicht mehr so richtig im Mittelpunkt? Weil die Kaiserin möchte mit dem Exempel ja eigentlich aussagen, ja, Kaiser sei nicht zu gierig, die Geschichten der Meister zu hören. Ja, und das ist es. Die Meister, die scheinen ja irgendwie jetzt ziemlich in den Fokus gerückt zu sein.
Die Kaiserin, die wechselt jetzt nämlich ihre Strategie. Sie greift nun nicht mehr den Sohn an und möchte den Kaiser eigentlich dazu bringen, den Sohn zu töten. Das möchte sie zwar immer noch, aber sie möchte den Kaiser jetzt vielmehr auch davon überzeugen, den Meistern und deren Geschichten nicht mehr zu glauben, weil sie mittlerweile eben weiß, dass der Kaiser auch Geschichten der Meister zu hören bekommt. Und sie weiß auch, dass die Geschichten der Meister den Kaiser eben davon abhalten, ihr zu glauben, bis zu dem Punkt, dass sie ihr Ziel erreicht.
Aber eigentlich, wenn man das so betrachtet, ist so ein Strategiewechsel auch gar nicht so dumm. Weil die Meister, die erzählen ja auch und sie arbeiten ja gegen die Kaiserin und das hat sie jetzt halt bemerkt. Und irgendwie ist es ja dann fast folgerichtig zu sagen, so okay, dann arbeite ich jetzt halt gegen die Meister. Also deshalb, ich denke, deshalb sind die Meister jetzt auch so in den Vordergrund gerückt.
Auf jeden Fall. Also ich finde auch, der Strategiewechsel der Kaiserin macht aus ihrer Sicht total Sinn. Ich meine, sie erfährt, dass es da so Leute gibt, die gegen sie arbeiten und sie durch diese Leute, also durch die Meister, ihr Ziel, also den Tod des Sohnes, nicht erreichen kann, dann ist es ja nur logisch, dass sie jetzt versucht, die Meinung oder die Geschichten der Meister zu entwerten.
Ja, was ich mir aber auch gedacht habe, dass es sein könnte, dass sie Meister und Sohn gleichsetzt, weil ich erinnere mich noch aus der Geschichte Sapientes, da wurden die Meister und der Sohn in ihrer Auslegung auch als eines zusammengefasst. Also es war die Geschichte mit den Quellen und dass aus dem Sohn der Quelle dann eben die 7 weisen Meister hervorgehen. Und da hat sie das auch schon zusammengefasst. Aber auch in unserem Text finden wir ein Verweis, ein Zitat, das ich gerne vorlesen würde. Das zeigt, dass Meister und Sohn eben auch hier in eines zusammenfallen. Das hat Uwe verfluchter Sohn angesehen und ist mit seinen Meistern eins geworden, wie du auch mit ihre falschen Räte betriegen und zerstören möchtend. Also hier sieht man auch, dass Meister und Sohn eben eins sind oder sie sieht die beiden als eins und vielleicht greift sie scheinbar jetzt halt die Meister an, aber eigentlich, ja, damit letztendlich den Sohn. Aber okay, wir haben jetzt die Geschichte gehört. Den Kaiser scheint es überzeugt zu haben. Der Sohn, der hängt wieder am Galgen und soll wieder getötet werden. Aber hat uns die Geschichte eigentlich überzeugt? Weil was wir doch ein bisschen kritisch finden, ist diese seltsame Doppelbelegung. Also, dass der Kaiser gleichzeitig der Kaiser aus der Geschichte sein soll, aber dann auch irgendwie der Turm. Aber wenn er beides ist, dann zerstört er sich ja gewissermaßen selbst. Und irgendwie scheint es noch nicht so ganz, es ergibt irgendwie nicht so viel Sinn.
Genau, es wirkt einfach am Ende so, als würde die Kaiserin dieses Mal eine Geschichte erzählen, ohne sie so richtig durchdacht zu haben. Es wirkt so, als würde sie eine Geschichte erzählen und am Ende eben bemerken, irgendwie passt das alles nicht so ganz zusammen. Da sind noch ein paar Ungereimtheiten, als wäre sie einfach so langsam ein bisschen verzweifelt und als wüsste sie so langsam nicht mehr, wie sie ihr Ziel erreichen könnte. Jetzt stellt sich zum Schluss die Frage, ob der Sohn dieses Mal denn endlich wirklich getötet wird oder ob die Geschichte einfach genauso weitergeht wie die letzten Tage auch schon. An dieser Stelle würden wir an unsere Medikus-Experten Adeline und Alex abgeben.
Alex, magst du uns ein kurzes Recap geben, was hier passiert?
Ja, mega gern. Also wir haben uns auch gefragt, was ändert sich denn zu den vorangegangenen Tagen und was bleibt überhaupt gleich? Aber erstmal ganz kurz zusammengefasst, was passiert denn, nachdem die Kaiserin ihren Gatten das Exempel auslegt. Der Kaiser pflichtet der Kaiserin bei, sein Sohn muss also sterben. Diese wird am nächsten Tag nun das fünfte Mal zum Galgen geführt, wo der Auftritt des fünften Meister Josephus nämlich einsetzt. Der sieht nämlich den stummen Diokletianus und versichert ihm, sein Bestes zu tun, um ihn zu retten. Der fünfte Meister eilt also nun zum Kaiser und grüßt ihn demütig. Der Kaiser ist außer sich, er bezichtigt Josephus des Betrugs, also wie es bei dem Bispel davor der Fall war. Meister Josephus gibt zu, das Bispel nicht zu kennen, er weiß aber, dass er eine solche Rede nicht verdient habe, womit er sich eben auch explizit aus dem Kollektiv der Meister herausnimmt und dem Kaiser sozusagen als Individuum begegnet. Darauf entgegnet der Kaiser mit einem bekannten Vorwurf. Die Meister sollen eigentlich seinen Sohn lehren, stattdessen haben sie Diokletianus verhunzt. Nun ist er stumm und ein Vergewaltiger. Diesen Vorwurf weist der Meister aber von sich. Er erklärt, dein Sohn schweigt aus Weisheit, nicht weil er dem nicht fähig ist. Der Meister weist nämlich nicht nur den Vorwurf zurück, sondern sagt zudem, wenn ihr, Kaiser, euren Sohn tötet, passiert euch genau das, was Hippokras mit Gallienus geschah. Und mit diesem Teaser ist die Neugier des Kaisers geweckt, er möchte wissen, wie das dazugehörige Exempel lautet und lässt, aufgrund der Bedingung des Meisters, seinen Sohn wieder in Ketten legen. Damit setzt Meister Josephus mit dem Exempel von Medicus an. Dieses Exempel handelt, wie der Titel bereits vermuten lässt, von einem begabten Arzt namens Hippokras. Ein Verwandter namens Gallienus war ihm gar lieb und hat eine Begabung fürs Lernen und tut alles daran, von Hippokras zu lernen. Als der Arzt das bemerkt, tut er sein Bestes, sein Wissen für sich zu behalten. Er hatte nämlich die Sorge, dass ihn Gallienus bald übertreffen wird. Zwar bemerkt das Gallienus auch, aber er gibt immer noch sein Bestes, alles von ihm zu lernen, bis er die Kunst wohl und gerecht konnte. Aber als Hippokras das bemerkt, so ward er ihn hassen. Die vorherige Sorge von Hippokras wird nun zu Hass bzw. Neid gegen seinen ungewollten Lehrling. Nun springt die Geschichte. Die Rede ist vom König von Ungarn, welcher Hippokras um Hilfe bei seinem kranken Sohn bittet. Dieser entschuldigt sich, schreibt dem König aber, dass Gallienus kommen würde. Gallienus wird auch beim König empfangen, er begutachtet den Puls und den Urin des Prinzen. Um aber eine richtige Diagnose zu stellen, beziehungsweise um den Prinzen richtig zu behandeln, bittet er auch um die Urinproben des Königs und der Königin. Diese werden ihm am nächsten Morgen auch zur Verfügung gestellt. Gallienus begutachtet den Urin oder diese Unmengen von Urin und...
Krass, also das ist ein richtig erfahrener Arzt. Und was macht er dann?
Er begutachtet nämlich den Urin und stellt fest, dass der Kindsvater womöglich doch nicht der König ist, der ihm empfangen hat.
Hier wird es jetzt spannend an diesem Punkt.
Ja, genau. Da haben wir euch auch einen kurzen Dialog sozusagen mitgebracht. Der Arztgehilfe oder der Lehrling, der Ungewollte, bittet die Kaiserin beiseite und da entwickelt sich folgender Dialog daraus. Wer ist des Kindes Vater?
Wer wollte anders der Vater sein, denn der König?
Sicher ist er sie nicht.
Sicher, wusste ich, dass du das von Herzen rettest, dir musste den Haupt ab.
Jo, ich sage auch, dass der König des Kindes Vater nicht ist. Ich bin herkommen, dass ich Lob und Dank wollte gewinnen. Sollte ich denne erst mein Hobbit verlieren, das welle Gott nit. Gott sieh mit euch und suchet einen anderen Arzt, wo ihr wellet. Ich bleibe hier nit mehr.
Ach, lieber Meister, nit scheid also von uns. Ich will euch mein Heimlichkeit sagen. Ihr sollt mich aber nicht vermelden.
Das welle Gott nit. Das ist das Turge und euch vermelden.
Es kam ein fremder Herr zu meinem Herrn, was auch ein König, mit dem verfiel ich, dass ich das Kind empfing.
Und für alle, deren mittelhochdeutsche Hörgewohnheiten vielleicht ein wenig eingerostet sind, noch einmal ganz kurz auf Neuhochdeutsch zusammengefasst. Gallienus ist sich sicher, dass der König nicht der Vater sein kann. Als die Königin damit droht, seinen Kopf abzuschlagen, will er gehen, ohne das Kind zu verarzten. Als die Königin das hört, will sie ihr Geheimnis mit ihm teilen, aber in aller Heimlichkeit. Sie habe das Kind nämlich von einem fremden Herrn, auch einem König, dem sie verfallen sei. Nun, da Gallienus das weiß, kann er den Sohn wieder gesund machen. Gallienus gab dem Kinde Rindfleisch zu essen und Wasser zu trinken und genas bald. Die Behandlung mit Rindfleisch und Wasser schlägt also an, der Thronfolger wird wieder gesund. Mit der Rückkehr Gallienus zu Hippokras fügen sich die Geschichten wieder aneinander. Der Lehrling berichtet Hippokras von der Art der Behandlung Rindfleisch und Wasser, wodurch dieser nun auch weiß, dass das Kind unehelich ist. Hippokras sieht nun, dass Gallienus sich als wissender Arzt bewiesen hat. Der Neid und die Angst, von Gallienus übertrumpft zu werden, flammt wieder auf und er nimmt sich vor, seinen Verwandten zu töten. Als beide im Garten Kräuter pflücken gehen, beziehungsweise vor allem Gallienus Kräuter unter der Anweisung Hippokras pflückt, ist es soweit. Dun nahm Hippokras sein Messer und stach Gallienum hinten durch sein Herz, do er tot bleib an der Stadt. Gallienus wird also wortwörtlich hinterrücks von Hippokras erstochen. Was dann passiert, erinnert ein bisschen an Karma, denn Hippokras wird krank. Alle seine Heilungsversuche und die seiner Jünger scheitern. Der Heilung, so Hippokras, steht Gottes Rache im Weg, da er seinen aufsteigenden Verwandten ermordet hat. Hippokras stirbt mit der Einsicht, dass sein Lehrling der Einzige gewesen wäre, der ihm hätte helfen können.
Oh wow, okay, also modernes Karma, woran stirbt er denn?
Ja, das ist jetzt hier sehr beschönigt sozusagen dargestellt, dass er nämlich nur krank wird. In der Kohlmeier-Fassung und auch wenn man es im mittelhochdeutschen Wörterbuch nachschlagt, findet man die Übersetzung Durchfall oder Magen-Darm.
Oh, also kein sehr würdiger Tod, nee, wenn man so möchte.
Leider wirklich nicht. Aber hiermit zur Rahmenhandlung. Meister Josephus fragt nach, ob der Kaiser das Exempel verstanden habe. Dieser bejaht und fragt, was hätte Hippokras geschadet, dass Gallienus gelebt hätte. Der Kaiser stellt nämlich fest, dass Gallienus seinem Verwandten eher von Nutzen gewesen wäre, als er ihm geschadet hätte. Der Meister antwortet darauf mit seiner Auslegung. Ich möchte euch damit sagen, wenn ihr euren Sohn um euer Frohen willen tötet, würde dem Kaiser noch Schlimmeres widerfahren. Sein Sohn würde ihm hierbei nicht zur Seite stehen. Wenn er seinen Sohn aber töte, so könnte er keinen Trost von ihm erwarten und würde dann gerne wollen, dass er noch lebe. Zufällig trifft der Meister hier den Nagel auf den Kopf, denn die Kaiserin beschwört ein neues Angstargument hervor, indem sie vor ihrem Bispel sagt, ihr Kaiser werdet bald sterben, wenn ihr nicht endlich für ein Ende sorgt. Der Kaiser lenkt hierauf ein und tötet vorerst seinen Sohn nicht, wofür sich der Meister bedankt und dem Kaiser für seine Entscheidung lobt.
Vielen Dank dir für dein Recap, Alex. Richtig interessant. Also es ist wirklich ein komplett anderes Exempel, als wir gerade von Vanessa und Melina gehört haben, wie die Meister antworten. Ich habe mich ein bisschen reingelesen, woher kommt diese Geschichte eigentlich? Und wir haben tatsächlich die Info, dass Medicus, also dieses Exempel an sich, ursprünglich eine griechische lokale Legende ist von der Insel Kos. Und diese Legende wurde dann zu Beginn des 12. Jahrhunderts in den Westen transportiert. In dieser Geschichte kann man zwei Motive, also die kristallisieren sich besonders heraus. Wir haben einmal das Motiv des Scharfsinns und dieses Motiv war ziemlich verbreitet in fernöstlichen Werken. Also da haben wir in solchen Geschichten, Erzählungen haben wir dann einen Gelehrten, der ein Geheimnis aufdeckt. Und bei uns ist es ja der Gallienus, der herausfindet, dass der Prinz ein uneheliches Kind ist. Und das zweite Motiv, das hier präsent ist, dieses Motiv ist ebenfalls aus der Antike und es ist das Daedalus-Motiv. Daedalus war ein berühmter Architekt in Athen und der musste dann fliehen, weil er, hier wird spannend, den Sohn seiner Schwester umgebracht hat. Also wirklich schrecklich. Und sein Motiv war, wie auch in unserer Geschichte, Neid und Sorge, dass der Neffe berühmter oder fähiger wird. Ich stelle mir das so vor, diese zwei Motive, wenn die bereits im fernen Osten oder in der Antike so bekannt waren, dass wenn die Leserschaft diese Geschichte vom Medicus gelesen hat, dass dann irgendein Glöckchen geklingelt hat und sie gemeint haben, oh, wir kennen diese Motive bereits aus dieser und dieser Erzählung. Aber zu diesem Punkt wollen wir zu späteren Zeitpunkt nochmal zurückkommen, was für Motive wir vielleicht in heutigen Serien oder Werken finden. Aber ich weiß, du hast auch ein bisschen Background mitgebracht zu unserem Medicus. Was hast du denn herausgefunden?
So wie du es gerade angekündigt hast, habe ich eine kleine Gegenseite vorbereitet, wo mich der Mallet-Text sozusagen unterstützt. Der eigentliche Inhalt vom Text ist die Stille von Figuren, Texten und deren Quellenlage. Aber es gibt auch eine sehr interessante Einsicht zum Medicus-Exempel. Nämlich wird hier eine Gemeinsamkeit zwischen der Medicus-Erzählung und einer Erzählung von 1001 Nacht festgestellt.
Interessant.
Das ist nämlich die Erzählung von Yunnan und Duban. Das ist ganz interessant, weil die Erzählsammlung 1001 Nacht ist nämlich schon sehr lange, also seit dem 10. Jahrhundert, auf Arabisch überliefert und einige Textstellen stammen vermutlich sogar noch aus der Antike. Und damit vielleicht die Parallelen etwas klarer werden, also warum Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Geschichten bestehen, eine kurze Zusammenfassung auch von Yunnan und Duban. Es ist nämlich so, dass König Yunnan krank ist und nach einer Heilung sucht und ein weiser Arzt, Dunan, verspricht ihm diese und der Twist hierbei ist, dass es nicht eine Heilung ist, die irgendeine Einnahme oder das Auftragen von Medizin benötigt. Durch ein Ritual, nenne ich jetzt mal, in dem auch Heilmittel involviert ist, gelingt die Genesung des Königs, welcher darauf Dunan reich beschenkt und zu seinem Berater ernennt. Was jetzt aber ganz interessant ist, es kommt ein eifersüchtiger Visier ins Spiel, der sagt, der Arzt habe die Absicht, den König zu töten. Und hier splitten sich die Versionen so ein bisschen. Ja. Einmal ist es nämlich so, dass der König weiß, dass er hier einen eifersüchtigen Visier sozusagen hat. Und in der anderen Version ist es so, dass der König dem Rat des Visiers folgt, der Arzt wird getötet, sein abgeschlagener Kopf wird in einer Schale mit Puder aufgefangen und lebt dadurch weiter. Und der abgetrennte Kopf rät dem König, ein Buch von Dunan zu öffnen, worauf der König stirbt.
Ja. Okay, das ist echt nochmal ein ganz anderer Ausgang als bei uns.
Ja, das stimmt. Beziehungsweise, Mallet würde sogar sagen, das ist eine der größten Parallelen zwischen den Texten. Aha. Nicht nur haben wir so ein komplexes Ritual, was eine Heilung sozusagen hervorrufen soll, was bei Medicus ja nicht gelingt.
Das war ja bei uns ja nur Rindfleisch und Wasser in dem Fall.
Oh, ja, oder? Ich würde sogar nicht sagen, dass sie hier die Parallele zu dem erkrankten Kaisersohn zieht.
Okay, sondern zum Kaiser an sich.
Nee, zum Arzt.
Zum Arzt.
Genau, zu Hippokras. Hm. Der versucht ja nämlich sozusagen, sich wieder zu heilen von seinem Durchfall.
Ach, die Geschichte dann am Ende.
Genau.
Genau, wo er dann alles versucht, um den Durchfall loszuwerden und dann die Löcher nicht stopfen kann, wie es im Text steht.
Ja, genau, genau.
Das ist auch sehr, sehr wilde Geschichte.
Ja.
Und sie zieht die Parallele eben genau zu diesem Aspekt. Das ist echt spannend. Also bei mir hieß ja eben Antike, Fernöstliche, und bei dir wird es wirklich bezogen, also dass es den Ursprung hat in der Tausend und einer Nacht Erzählsammlung.
Genau. Ja.
Interessant.
Ja.
Genau, und in Vorbereitung auf den Podcast, wir haben ja viel darüber gesprochen und wir wollten unbedingt serielle Elemente nochmal highlighten, so wie Vanessa und Melina es schon gemacht haben. Also die Kaiserin beispielsweise, sie hat die Faxe nicht nur dicke, so wie jeden Erzähltag, sondern sie packt die Koffer. Das ist die Erweiterung jetzt in der Rahmenerzählung vor dem Exempel der Kaiserin. Aber auch in der Interaktion zwischen Meister und Kaiser vor dem Exempel Medicus gibt es ja wieder ein serielles Element, das erweitert wird. Magst du darauf kurz eingehen, was vor dem Exempel geschieht in der Interaktion?
Ja, genau. Das finden wir im Exempel nämlich so, beziehungsweise nicht im Exempel, sondern in der Rahmenerzählung. So, dass der Meister den Kaiser sehr gut auffängt und vor allem seine Emotionen. Er schafft es nämlich, sich als Individuum darzustellen.
Was sagt er denn genau? Also verteidigt er sich oder?
Ja, verteidigen würde ich nicht sagen. Eher, dass er sich aus diesem Kollektiv der Meister rauszieht, indem er sagt, dieser Vorwurf, der trifft auf mich persönlich ganz klar nicht zu. Das kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Ja, und vielleicht noch zur Ergänzung. Am Ende des Exempels, also wenn wir wieder in der Rahmenerzählung sind, schafft es der Meister auch noch ganz zufällig, den Nagel auf den Kopf zu treffen. Nämlich ist es so, dass er diesen Tötungsaspekt, den die Kaiserin davor hervorruft, also dass der König selbst und sein Leben auf der Kippe stehen, aufzufangen. Er sagt nämlich, wenn ihr euren Sohn tötet und euer Leben zufälligerweise in Gefahr sein sollte, da wäre dann euer Sohn eure Rettung, aber wenn ihr ihn tötet, ist er
dann,
das nicht.
Dann stirbt er halt.
Ja, genau, eben. Also er gefährdet oder er stellt nicht nur dar, dass der Sohn in Gefahr ist, sondern auch der Kaiser. Also
das ist die Erweiterung eben bei uns jetzt in der Rahmenerzählung.
Ja, genau, genau.
Und also wirklich eine Auslegung auch von Seiten des Meisters. Das hatten wir jetzt schon beim letzten Erzähltag. Wenn ihr in die letzte Podcast-Folge reinhört, dort wurde es von unseren Kommilitonen richtig gut beschrieben. Aber bei uns genau findet auch so eine Erweiterung statt, eben so, ja, nicht nur dein Sohn stirbt und du wirst es bereuen, sondern du könntest sterben dadurch. Und um auf die Exempel nochmal einzugehen, unsere seriellen Elemente dort, eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist,
wo jetzt wirklich ein paar Erzähltagen schon vorgekommen ist, ist dieses Motiv oder das wiederholende Element der vorschnellen Handlungen. Und daraus resultieren auch grundlose Morde oder Tötungen. Zum Beispiel haben wir das in Karnes, wo der unschuldige Hund vorschnell, voreilig vom Kaiser, den Ritter, umgebracht wird. Aber auch bei Avis zum Beispiel die Atzel, die gute, liebe Atzel, die dann einfach hinterrücks aufgrund der Lügen der Frau umgebracht wird. Und bei uns ja genau dasselbe. Also dieses vorschnelle Handeln, wir haben zwar jetzt keine lügende Person, aber wir haben das Motiv des Neides, wo der Lehrling umgebracht wird von seinem Lehrer. Also auch dieses vorschnelle Handeln. Fällt dir noch was ein, wo du sagen würdest, ja, das ist auch ein serielles Element, was du interessant fandst?
Vielleicht nur als kurze Ergänzung noch die Misogynie der Meister, die wir jetzt hier auch wiederfinden. Das wurde ja letzte Folge ganz, ganz ausführlich erzählt. Deswegen verweisen wir jetzt hier auch direkt auf die letzte Podcast-Folge. Aber wie da eben auch festgestellt, die Misogynie der Meister zielt ganz klar auf die Kaiserin. Und um das vielleicht ein bisschen besser einzuordnen, nämlich eine Frauenfigur finden wir jetzt ja nicht so prominent vertreten wie in den vorherigen Exemplen, sondern diese kurze Rahmenerzählung mit dem König von Ungarn. Mhm. Es ist nämlich, da ist die Kaiserin.
Wieder eine, die fremd geht.
Genau, ja.
So eben. Wie in einem anderen Exempel bereits auch.
Ja,
mit
also.
Proteus war das ja. Ja, ja, ist echt, das ist auch ein serielles Element.
Ja, sobald eben die Möglichkeit da ist gegen eine Frauenfigur.
Bauen sie es ein.
Ja, eben, ja. Das ist dann drin. Hättest du denn Lust, dann vielleicht zu aktuellen Bezügen, also die seriellen Elemente, die wir jetzt festgestellt haben, nicht
Voll gerne. Ich habe es ja vorhin ein bisschen angeteasert. Ich schaue aktuell eine Serie, die heißt The Recruit. Aber dieses Motiv, über was ich kurz reden möchte, ist in US-amerikanischen Serien so prominent. Und zwar das Motiv oder das Element des korrupten Staats. Ich habe ja vorhin gesagt, mit dem historischen Background, dass vermutlich die Leserschaft, als sie das Motiv des Schafs haben sie wiedererkannt in verschiedenen Erzählungen. Und für mich ist das Element das Motiv des korrupten Staats. Ich kann da wirklich aus dem Stehen drei Serien nennen. Manifest, The Recruit, Prison Break auch. Wo wir an der Spitze irgendeinen Strippenzieher sitzen haben, den niemand kennt, der super böse ist und ganz oben anzusiedeln ist. Also irgendwie am besten noch der Präsident. Genau. Und keiner weiß den Namen und das ist alles super geheimnisvoll. Und irgendein Normalo aus einem einfachen Leben kommt dem auf die Schliche und trifft natürlich auf massive Hürden. Und also dieses Motiv ist mir voll aufgefallen, wenn ich so Serien durchdacht habe, die ich bereits geschaut habe. Dieser korrupte Staat und diese Intrigen und dieses, genau. Fällt dir so ein Element ein in Serien oder es muss ja keine Serien, in Podcasts, Musik, wo immer wieder auftritt?
Also mir ist ein Beispiel eingefallen oder mir ist etwas aufgefallen, nämlich ist die Verbindung zwischen Billie Eilish und The Office irgendwie da.
Wie also, kommt das denn?
Ja, es gibt sozusagen eine Art Crossover, als Billie Eilish ganz viele Textzeilen aus The Office in ihren neuen Liedern sozusagen verbaut.
Oh, so als Easter Eggs quasi für
genau.
die Zuhörer.
Okay. Ja, und da wären wir vielleicht auch so ein bisschen wieder bei dem Aspekt, den du ganz gut herausgearbeitet hast mit dem historischen Hintergrund, also dieser Wiedererkennungscharakter, der ist uns heute auch nicht fremd.
Ja, absolut nicht. Und zum Beispiel auch das Motiv des Underdogs, also wir haben zum Beispiel bei Spider-Man oder bei vielen so Marvel-Filmen Charaktere, die aus dem, wie gesagt, normalen Leben kommen, so ganz unscheinbar und dann aber heimlich die Welt retten und um die Welt düsen und ja, den Held spielen oder Held sind. In unserer Serie ist es ein bisschen anders, weil wir tatsächlich in der Upper Class sind, beziehungsweise die Queen, also unsere Königin ist ja Upper Class, aber die Meister sind ja auch nicht Fußvolk, würde ich mal sagen. Also wir haben da schon ein gewisses Machtgefälle.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Gefälle lässt sich auch textlich ganz gut festhalten. Also die Meister eilen ja immer zum König und trotzdem knien sie sich vor ihm nieder oder grüßen ihn demütig. Also das Machtgefälle finden wir da auf jeden Fall vertreten.
Honig um den Mund schmieren.
Genau.
So. Jetzt gegen Ende baut halt die Spannung auf, weil der Meister dann ein bisschen für sich einsteht und sagt, nee, bitte so nicht mit mir reden und wirklich, hey, deine Frau lügt, betrügt und es also wird ja immer intensiver. Genau, an dieser Stelle, wir haben jetzt eine ganze Serie, also einige Erzähltage hinter uns und was wir so festgestellt haben im Gespräch ist, dass es immer was zu verlieren gibt. Also entweder in den Exemplen jetzt von den Meistern beispielsweise oder auch den Exempel von der Kaiserin, entweder ist es ein Schatz, ist es die Ehre und jetzt gegen Ende, also steht auf einmal das Leben, der Verlust des Lebens im Raum und wir haben jetzt nicht weitergelesen, wir wissen es nicht. Einer wird das Leben lassen, so viel steht fest, denken wir mal, aber wer wird es sein? Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr das erfahren wollt, dann bleibt dran. Wir haben noch ein paar Erzähltage vor uns. Wer stirbt, werdet ihr dann erst erfahren. Wir hoffen, dass ihr gut mitgekommen seid und unsere wirren Gedankengänge nicht allzu verwirrend waren. Oder auch um es mit den Worten der Kaiserin zu sagen.
Herre, habt ihr mich verstanden?